Aphasie verstehen aus verschiedenen Blickwinkeln. In unserer Podcast-Reihe geben wir Einblick, klären auf und schaffen Verständnis für eine Erkrankung, die die Sprache und das Leben verändert. Mein Name ist Ines Kunzett, ich bin Logopädin und freue mich, an dieser Podcast-Reihe das Thema Aphasie und Interprofessionalität zu beleuchten. Das freut mich außerordentlich, weil das sind genau die zwei Themen, die mich in meinem beruflichen Alltag begleiten und interessieren. Heute bei mir haben wir ganz interessante Gesprächspartner, Jenny Weber und der Stefan Beer. Ich freue mich sehr, heute das Thema aus der pflegerischen und logopädischen Sicht zu beleuchten. Jenny Weber ist Logopädin, der Stefan Beer kommt aus der Pflege. Und ich möchte gerade, dass ihr euch selber vorstellen könnt. Jenny, sag du, woher du kommst und was du machst.
Ich bin seit mehreren Jahren mittlerweile Logopädin und hatte das Glück gehabt, in dieser Zeit eigentlich so die ganze Bandbreite auch gerade vor logopädischer Arbeit zu sehen im Zusammenhang von mit Menschen mit Aphasie. Ich habe von Stroke Unit, also wirklich akut nach Schlaganfall, bis zu ambulanten und mehrjährig, langjährig chronischen Betroffenen habe ich eigentlich schon fast mit allen zusammenarbeiten dürfen. Und könnte jetzt auch gar nicht sagen, was spannender oder herausfordernder ist.
Danke vielmals, dass du heute da bist. Und vis-à-vis sitzt der Stefan Beer. Schön, dass du da bist, Stefan. Auch dich gerne kurz vorstellen.
Ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ich bin Pflegefachmann. Ich arbeite jetzt seit 26 Jahren in der Neurorehabilitation, auch in verschiedenen Feldern wie Jenny. Von der Frühphase, Akutphase bis über weiterführende Bereiche. Und dadurch habe ich natürlich auch häufig Kontakt zu Menschen mit Aphasie. Momentan bin ich im Reha Basel als Pflegeexperte angestellt. Das heißt, ich biete Fachberatung, Unterstützung zur rehabilitativen Pflege. Und mein Schwerpunkt ist die Bewegungsunterstützung mit dem Ziel der Verbesserung der Unabhängigkeit im Alltag. Ich habe diverse Weiterbildungen gemacht und freue mich, hier zu sein. Auskunft zu geben über den Bereich der Pflege.
Sehr schön, danke vielmals. Aphasie, Jenny, was bedeutet denn das? Was ist eine Aphasie?
Eine Aphasie ist eine Sprachstörung, also wenn wirklich die mündliche oder auch die schriftliche Sprache betroffen ist nach einer Hirnschädigung. Das kann unterschiedliche Ursachen geben, wieso das Hirn geschädigt ist. Und dann eben wirklich, eigentlich, wenn man vorher normal hätte können lesen, schreiben, und reden und die Sprache versteht, dass das dann eben nicht mehr so ist wie vor dem Ereignis.
Und wie muss man sich das vorstellen im Akutbereich? Was ist die Funktion von der Logopädin?
Wir gehen innerhalb von der ersten Stunde bis Tag, wenn jetzt jemand auf eine Station kommt und neu eben eine Hirnschädigung hat, werden die Leute angemeldet und dann gehen wir mal vorbei und schauen mal zuerst, wie sieht es sprachlich aus, nebst dem, dass man natürlich auch alles andere ein bisschen versuchen noch mit einzubeziehen, wie es diesen Leuten geht. Und dann vielleicht als erstes Mal, wenn es geht, schon mal eine kleine Abklärung machen. Das muss jetzt nicht ein Wahnsinnstest sein in der ersten Zeit, wenn es sonst noch so viel läuft und neu ist. Und vor allem auch mal zu schauen, wie kann man die Leute schon kommunikativ unterstützen, damit sie sich möglichst mitteilen können, wenn das vielleicht sonst schwer ist. Oder auch Angehörige, Betroffene und vielleicht auch sonstige Settings mitberaten, was jetzt vielleicht die geeignetsten Strategien wären, wenn eben die Sprache nicht mehr so tut, wie sie sollte.
Stefan, du hast ganz viel Erfahrung auch mit aphasischen Menschen. Wie ist das für die Pflege, wenn die Leute sich nicht ausdrücken können?
Ja, da fehlt natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil der Strategien, um überhaupt Beziehung aufzubauen mit den betroffenen Personen. Und das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Teil in der Rehabilitation, in dem wir da stecken. Das ist, was Jenny gerade erwähnt hat, so der Anfang der Rehabilitation, um überhaupt herauszufinden, was die Bedürfnisse sind, was die Gewohnheiten sind der betroffenen Menschen. Da ist es natürlich ganz wichtig zu wissen, da kommt es auch auf Details an und auf Kleinigkeiten an und auf die Geschichte an. Und da greifen wir dann in dem Fall die Angehörigen zurück. Also das ist was wir am Anfang ganz gezielt machen, dass wir Informationen sammeln bei den Angehörigen über die Bedürfnisse, über die Gewohnheiten, um herauszufinden, weil die Sprache nicht funktioniert, wie können wir in bestimmten Situationen reagieren, in den Umgang gestalten und so weiter.
Das Thema Interprofessionalität ist ja auch etwas ganz, ganz Wichtiges und jetzt auch bei uns im Podcast von grosser Bedeutung. Wie darf man sich das vorstellen in der Rehabilitation? Ihr habt beide Erfahrung im rehabilitativen Prozess, die Zusammenarbeit. Das braucht ja alles Zeit. Wie macht man das?
Ich würde da mal drauf antworten als Erste, weil das Thema Zeit und Pflege, das passt ja sehr gut miteinander zusammen. Da ist ja immer wieder das Thema, warum. Wie macht ihr das? Wie organisiert ihr das? Also zum einen ist es schon so, dass wir als Pflegende, wir sind 24 Stunden, 7 Tage die Woche da. Wir haben natürlich eine sehr tragende Rolle in der Rehabilitation. Wir sehen sehr viel, wir sind sehr nah dran an den Patientinnen und Patienten. Wir sehen sie in unterschiedlichen Tages- und Nachtsituationen, sind sie am Wochenende. Wir kriegen familiäre Situationen mit, wenn die Angehörigen da sind. Auch den zwischenmenschlichen Umgang zwischen Angehörigen und Patientinnen und Patienten halt, haben also viel Einblick in die ganze Situation. Und eben, wie ich schon gesagt habe, mit dem Beziehungsaufbau, dass wir versuchen, am Anfang erstmal wirklich zu beobachten, zu schauen, was funktioniert denn überhaupt in der Kommunikation? Was wird denn verstanden? Und was sind denn an Äußerungen da, die die betroffene Person im Alltag nutzen kann? Und das braucht Zeit, das ist so. Das kann man nicht, da kann man nicht zu schnell machen. Und das ist auch was, was wir in der Pflege immer wieder auch merken, wo wir uns selbst sehr bremsen müssen, um Kommunikation überhaupt gewährleisten zu können. Die Zeit zu geben, die Geduld zu haben. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Charakteristikum in der Rehabilitation. Ohne Geduld funktioniert das ganz, ganz schlecht, beziehungsweise wird es sehr, sehr schwierig. Und das muss man lernen und muss das auch aushalten können, dass es Phasen oder Zeiten gibt, wo man noch mehr Geduld vielleicht aufbringen muss, um überhaupt bestimmte Dinge klären zu können und Umstände aufklären zu können.
Zeit und Geduld, ein ganz wesentlicher Aspekt. Und gerade auf dem Weg, zum wieder gesund werden oder zu Funktionen zurückzugelangen, unglaublich wichtig. In meiner klinischen Arbeit habe ich es auch immer wieder erlebt, dass schwierige kommunikative Situationen da gewesen sind und dann hat man das Gefühl gehabt, oh, jetzt kommt die Logopädin und das ist dann so wie, oh, die Logopädin ist jetzt da. Jenny, was macht denn die Logopädin anders? Oder ist es wirklich so, dass Kommunikation zwischen der Logopädin und dem Betroffenen besser klingt? Oder was macht es denn aus?
Also ich habe es mehr so erlebt, dass wir nicht unbedingt etwas anders machen, aber eben, wenn jetzt gerade wieder der Zeitfaktor reinkommt, ist es halt so, dass wir meistens noch einen geschützteren Rahmen haben. Die Klinik ist ja meistens schon ein Spezialsetting und ist schon ein gewisser geschützter Rahmen. Aber wenn sie nicht zu uns kommen, haben sie zum Beispiel eine halbe Stunde Zeit und ich habe mir die dann auch rausgenommen. Manchmal, wenn wirklich etwas ganz dringend ist, war es einfach jetzt eine halbe Stunde versuchen herauszufinden, was jetzt mit dem gemeint ist. Und eine halbe Stunde einfach nur in dieser Interaktion drin sein, habe ich einfach für die Pflegenden als sehr schwierig erlebt, halt, weil sie viel mehr Leute gleichzeitig betreuen und auch, weil einfach so viel nebenbei noch läuft. Und wir sind meistens in einem ruhigen Raum, wenn wir das Glück haben, eigene Therapieräume zu haben und wirklich dort dann einmal ausprobieren und haben auch viel mehr Material, denke ich, zur Verfügung. Wir haben auch Bildmaterial, das wir spontan zücken können. Bei uns ist immer das iPad im Zimmer, im Logozimmer, und die Pflegenden haben das nicht immer griffbereit, wo man einfach auch so noch einmal mehr versuchen kann, die Verständlichkeit rauszufinden. Genau, was gemeint ist.
Also Kommunikation genau. Mit allen Mitteln, ja. Mit Einbezug von Bild, von Schrift, von nonverbalen Möglichkeiten, Strategien. Oft werden wir in Zusammenarbeit mit Arbeitsgruppen gefragt, könnt ihr nicht irgendein Bilderbuch oder irgendeine Tafel geben? Wie bewährt sich das im klinischen Alltag? Sind das gute Hilfsmittel oder ist das schwierig? Was nützt wirklich am Patientenbett?
Ich glaube, es kommt sehr auf die Situation drauf an. Also das Wichtigste ist natürlich, dass die Bilder so gewählt sind, dass im Idealfall auch so die Grundbedürfnisse und die Sachen darauf gezeigt werden können. Es ist aber natürlich nicht immer das drauf, was eigentlich die Person meint und darum ist es sehr limitierend. Wir haben bei uns in der Reha vielfach so wirklich die 5, 6, 7 Standardsachen vielleicht drauf, die eben auch am Patienten, Patientinnenbett relevant sind. Jetzt geht es mal um Durst allenfalls oder um das WC, einfach so die Sachen, Musik, die halt auch vielleicht nicht immer griffbereit ist, allenfalls sind da getroffen. Und dann kommt es aber auch sehr darauf an, wie natürlich die Möglichkeiten sind von den Leuten und von den Betroffenen, mit dem umzugehen. Es gibt auch Bücher, die haben 600 Bilder drin. Aber da muss man natürlich auch ein bisschen wissen, was drin ist. Und wenn das einfach so lange geht, das zu finden oder das vielleicht sogar motorisch gar nicht möglich ist, das umzusetzen, dann nützt das auch nicht.
Man geht also ganz individuell auch vor. Bei jedem Patienten oder bei jedem Betroffenen andere Strategien und Massnahmen.
Genau, das braucht sicher viel Zeit da wieder eben zum Ausprobieren. Es ist auch nicht so, dass es, wenn es heute funktioniert, dass es morgen immer noch die gleiche Methode vor Wahl ist. Also man muss das auch regelmässig prüfen. Und ich sage immer als Logopädin, wenn es bei mir im Logozimmer funktioniert, nützt es gar nicht, wenn es außerhalb nicht geht. Oder auch umgekehrt, es kann sein, dass es bei mir nichts bringt, weil das nicht Themen sind, aber jetzt mit den Pflegenden oder Angehörigen ganz andere Sachen notwendig sind. Und darum probieren wir aber aus und gehen dann vielfach auf die Station und nehmen die Betroffenen und die Angehörigen ein, um zu schauen, was brauchen sie vor allem. Und sie sind dann auch die, die sie mit den Leuten immer wieder anwenden und trainieren.
Ich würde gerne den Teil von dem geschützten Rahmen noch mal kurz aufnehmen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil bei uns in der Pflege, dass wir im Alltag über die Aktivitäten des Alltags kommunizieren können. Also das heißt, wir müssen uns kein extra Therapieprogramm überlegen, sondern wir kommunizieren eigentlich immer über das, was gerade stattfindet. Und es gibt einfach sehr viel zu tun im Alltag für die betroffenen Personen. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Das hat mir auch mal eine Therapeutin gesagt. Ihr müsst ja in der Pflege euch gar nichts überlegen. Ihr könnt einfach tun, was zu tun ist. Und das ist natürlich das, was eben, ja, das stimmt. Das ist ein Vorteil von unserer Tätigkeit. Und da ist das mit den Hilfsmitteln manchmal, das ist nützlich, aber man sieht das vielleicht dann in der Situation schon. Was wird jetzt als nächstes gewünscht oder um was geht es jetzt als nächstes und kann damit mit einer Kommunikation natürlich vielleicht auch noch ein Stück weit vorwärts kommen, sage ich jetzt mal, als jetzt im geschützten, wie du genannt hast, Setting.
Ich stelle mir vor, dass, wenn man am Patientenbett ist, Kommunikation ja nicht immer gelingt. Wie geht man um mit so ganz schweren Herausforderungen? Stefan, wie erleben ihr das, wenn Kommunikation nicht gelingt, wenn man zu wenig Zeit hat? Wie geht man mit diesen schwierigen Situationen um?
Also zum einen ist es mal, müssen wir unterscheiden, gibt es überhaupt eine Möglichkeit über eine Ja-Nein? Kommunikation im nächsten Schritt zu erreichen oder ist das gar nicht möglich? Und das versucht man natürlich erstmal herauszufinden. Und wenn das gar nicht möglich ist über ein Ja-Nein, dann müsste man wirklich mit viel Geduld, mit Empathie, auch wieder mit der angesprochenen Zeit, die wir haben oder nicht haben, herausfinden, was könnte jetzt das Thema sein? Und ich glaube, über die Situation und über das Grundbedürfnis, das vielleicht bestehen könnte, dann aber merke ich, dass man häufig vielleicht zu einem Ziel kommt, zu einem nächsten Teilziel vielleicht. Wenn das gar nicht funktioniert, ist es gut, wenn man sich vielleicht eine zweite Person noch dazu holt oder überhaupt eine andere Person dazu holt, dass man rausgeht, holt eine andere Person und versucht das so rauszufinden. Und ich glaube, dass durch die Gewohnheiten, die man über die Zeit kennenlernt, auch häufig dann auch schon Missverständnisse dann vielleicht auch gar nicht entstehen. Das heißt, es gibt so einen Prozess, in dem die Person drin ist, wo man erstmal wie kennenlernen muss und dann merkt, okay, das ist jetzt vielleicht das Thema oder das ist es vielleicht nicht. Und dann kann man über ein Ausschlussverfahren, möchten Sie das, ja, nein, brauchen Sie das, ja, nein, vielleicht zu einem Verständnis kommen. Mhm. Und ganz ehrlich, am Ende dann vielleicht auch sagen, wenn man es überhaupt nicht versteht, auch ehrlich sein, ich verstehe sie leider momentan nicht. Ich schlage vor, ich komme später nochmal wieder gehen und dann aber wirklich ehrlich wiederkommen und dann nochmal probieren oder eine andere Person mitnehmen und dann nochmal probieren.
So das offen und ehrlich kommunizieren, das ist auch ganz ein wesentlicher Punkt. Und Missverständnis ansprechen, sie nicht unter den Tisch zu kehren oder so tun, wie ich habe sie jetzt, glaube ich, schon verstanden, sondern so ganz aufrichtige Kommunikation. Das scheint mir ganz ein wichtiger Punkt zu sein. Ja.
Und ich glaube auch, es ist schon so, dass es über einen längeren Zeitraum, wenn man mit einer schwierigen Situation konfrontiert ist, auch als Pflegeperson, als Betroffene natürlich auch, es ist Belastung. Es kann schon, also es ist wirklich was Anstrengendes und dann auch ehrlich sein und dann vielleicht im Team das auch kommunizieren. Und es gibt dann im Pflegeteam die Möglichkeit, dass jemand anders vielleicht für den Tag eingeteilt wird oder überhaupt, dass man sich abwechselt. Das ist auch noch wichtig, dass man so Kompensationsstrategien im Team findet, wie man sich da gegenseitig unterstützen kann. Neben dem, dass man natürlich die Logopädinnen mit einbezieht in einer ruhigen Minute und die Situation schildert und vielleicht da sich noch Tipps abholt oder andere Kolleginnen fragt, wie könnte es denn besser klappen beim nächsten Mal.
Es ist ja auch bekannt, dass sehr viele Pflegende aus dem Beruf aussteigen. Gibt es da Möglichkeiten, um dem entgegenzuwirken? Jemand, der so viele Jahre Erfahrung hat, wie bist du selber mit diesen schwierigen Situationen umgegangen?
Also ich glaube, es kristallisiert sich ab einem gewissen Zeitpunkt raus, wenn man in der Neurorehabilitation arbeitet. Ist das mein Fachbereich oder ist es was, wo ich auf Dauer nicht mehr mit klarkomme? Mhm. Und es ist schon so, dass man vieles am besten nicht mit nach Hause nimmt, weil die Situationen natürlich sehr schwierig zum Teil auszuhalten sind. Also durch, wie gesagt, das merkt man ab einer gewissen Zeit und muss dann natürlich auch schauen, wie, wenn es in eine negative Richtung geht, dass man das versucht auch auf der Arbeit dann anzusprechen, mit dem Vorgesetzten zu thematisieren, sich auch da vielleicht von Fachexpertin nochmal Hilfe zu holen, wie kann ich das gut kompensieren. Und dann ist es so, dass es bei uns in der Rehab ein breites Angebot der psychosozialen Unterstützung gibt. Also ich kann mir in sehr belastenden Situationen Hilfe holen durch die Psychologinnen vor Ort. Ich kann auch externe Stellen besuchen, kann sie kontaktieren und kann mir dort Hilfe holen. Und ich habe natürlich ein Team um mich herum, wo ich das thematisieren kann und dann ansprechen kann. Und so gibt es verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Und ich glaube, das muss man nutzen, sollte man nutzen. Es soll auch bekannt sein, dass, dass es das überhaupt gibt, was es manchmal nicht ist. Und da braucht es auch Werbung dafür. Mhm. Und so versucht man da, das zu managen.
Mhm. Mhm. Wie ist das in der Logopädie, Jenny? Das sind ja schwere Schicksale, wo man täglich konfrontiert wird. Wie geht man als Fachperson um mit diesen schwierigen Situationen?
Ich glaube, wenn man wirklich so in einer Situation drin ist, ganz konkret, und wir einfach nicht weiterkommen, dann finde ich es auch wichtig, eben zu kommunizieren am Patienten, der Patientin. Jetzt komme ich einfach gerade noch nicht raus. Und mit ihnen herauszufinden, sollen wir jetzt noch weiter beharrlich versuchen, das herauszufinden? Oder tun wir es mal auf die Zeit und machen etwas anderes? Und wenn einfach wirklich alles eskaliert und schon fast Tränen fließt oder so, bin ich wirklich auch schon mit den Leuten aus dem Zimmer raus und haben wir einfach mal gefunden, okay, jetzt machen wir mal gar nichts, was eigentlich mit Sprache, Kommunikation irgendwie zu tun hat. Und mir ist so ein Beispiel im Kopf, das habe ich nicht selber gemacht, aber ein Kollege hat dann wirklich auch mal irgendeinen Blumentopf lassen deppern in dem Moment. Einfach für mal irgendein Ventil sonst zu haben, weil es ja sprachlich, kommunikativ gerade nicht funktioniert. Ich finde, man darf dort auch sehr kreativ sein. Also, es hat gerade im Rehab-Basel, weiss ich, oder dort, wo ich bis jetzt gearbeitet habe, immer irgendwo eine grüne Oase nehmen, wo man herkommt, einfach mache ich den Kopf der Lüfte. Und ich finde, das ist auch Teil von Interaktion, von Kommunikation, dass wir das auch uns als Therapeut innen rausnehmen, dort mal mit diesen Leuten etwas komplett anderes zu machen. Das ist so ihre Situation drin. Und so grundsätzlich ist es eben auch wichtig, meine Wege zu finden, auch für mich persönlich, für alle, die in diesem Bereich arbeiten. Weil man, wie man es eben schafft, nicht alles mit heizen. Und da finde ich schon das Team, sowohl das logopädische Team als auch das interprofessionelle, sehr wichtig, für mal einfach können auszutauschen und auch mal zu erzählen, wenn irgendetwas nicht so gelaufen ist, wie es sollte. Oder sich eben sonst auch getrauen, in Unterstützung zu holen. Und was ich mir aber auch immer muss sagen, ist eben so die kleinsten Fortschritte, ein Wort mehr, kann so viel Unterschied ausmachen unter Umständen und einfach auch solche Sachen festhalten. Und auch sagen, wir wissen meistens ja nicht genau, wie es für einen Patienten, Patientin voran war. Und einfach mal schauen, okay, wie ist es vielleicht ganz am Anfang gewesen, so unsere Perspektive auf diesen Punkt und was haben wir seitdem schon als Recht
Blick. Der Blick zum Positiven.
Genau. Es ist nicht immer ganz einfach, aber ich glaube, wenn man sich das immer wieder so ein bisschen versucht zu sagen, kann man schon gewisse Frustration abfedern.
Das ist ein gutes Stichwort, das Blick zum Positiven. Ich glaube auch der humorvolle Umgang im Alltag, das merke ich auch mit meiner Erfahrung, dass es wirklich auch helfen kann. Das heißt nicht, dass man die ganze Zeit jetzt Witze machen soll, rumkaspern oder so, sondern dass es einfach auch mal ein Lachen auch mal gut tut. Vielleicht mal einen Kommentar über irgendwas. Und man merkt ja dann schon relativ schnell, kommt der Witz an oder kommt er nicht an. Und häufig sind die Personen so froh, dass sie einfach auch mal lachen können, dass sie mal oder dass sie mal ein Lächeln entgegenbekommen. Und das ist was, was ich merke. Das sollte man auch bei allem Schwierigen, bei allen herausfordernden Situationen nicht vergessen, dass es auch sehr helfen kann über Humor und über Witz.
Schön.
Positives zu erreichen.
Ich glaube, auch da haben wir wieder ganz wichtige Sachen können zusammentragen, die einem im Alltag so richtig unterstützen können. Und ich möchte gerade noch ergänzen, wo ich auch immer gute Erfahrungen gemacht habe, ist Bewegung. Wenn wir irgendwie im Raum drin an unsere Grenzen kommen, von außen gehen, auch, ich empfehle meinen Patienten auch immer im Wald laufen, von außen Bewegung. Das kann auch die schwierige Situation auch wieder ein bisschen leichter machen oder den Horizont aufzeigen. Es gibt ein Lehrvideo über interprofessionelle Zusammenarbeit im Gesundheitswesen. Das ist auf dem YouTube-Kanal zugänglich und ich finde, das ist eine ganz eindrückliche Aufzeichnung, wie komplex so eine Behandlung von einem betroffenen Mensch ist. Und die Pflege nimmt ja da ganz wichtige Rollen ein. Was würdest du sagen, Stefan, was sind wichtige Faktoren, dass die Interprofessionalität gelingt?
Also der wichtigste Faktor ist, wenn wir schon beim Thema Kommunikation sind mit den Betroffenen, dass wir untereinander im interprofessionellen Team gut miteinander kommunizieren. Das kann natürlich das kann ein Ganggespräch sein, das kann ein Gespräch sein, wo man vielleicht zuhört. Das sind Möglichkeiten, das sind aber auch die strukturierten Situationen, die man nutzen soll und bestmöglich ausnutzen kann. Also das sind Reha-Koordinationsgespräche, interprofessionelle Teamrapporte, dass man immer wieder in den Austausch kommt oder auch die Dokumentation, die jede Profession so macht, dass die andere Profession einen Einblick hat und sich daraus was herauslesen kann. Das sind verschiedene Faktoren, wie man Interprofessionalität gut gestalten kann. Zum einen über die Kommunikation und auch über das Ernstnehmen der anderen Berufsgruppe. Und das ist ja, was du gerade angesprochen hast. Wir haben so einen wichtigen Teil in der Rehabilitation, nicht nur, weil wir 24/7 da sind, sondern weil wir auch viele Gelegenheiten haben, im Alltag Dinge zu trainieren oder zu übertragen aus den Therapien in den Alltag. Ich denke jetzt ans Wochenende zum Beispiel, wenn jetzt weniger Therapien vielleicht stattfinden, dann ist die Pflege da und kann verschiedene Sachen ausprobieren, Dinge durchführen, die sich verfestigen sollen und trainiert werden sollen. Und darüber kann natürlich auch wieder ein Austausch stattfinden mit den Logopädinnen oder mit den Physiotherapeutinnen, Ergotherapeutinnen, mit dem Arztdienst. Also ich glaube, ich sehe uns da wie als Vermittlerrolle auch irgendwo, aber auch als als Rolle mit einer großen Übertragungsfunktion in den Alltag.
Also Kommunikation als ganz wesentlicher Faktor, aber auch Gefäße, die auch von den Institutionen müssen wie gegeben sein, dass überhaupt ein Austausch stattfinden kann und die Wertschätzung der anderen Berufe gegenüber. Ich denke, es ist auch wertvoll, die Überschneidung vom Wissen, so das Wissen, was ist mein Bereich, den ich abdecke, was weiss mein Gegenüber. Also so, ja, das Wissen, das auch ein ganz wesentlicher Faktor spielt, hat natürlich auch mit der Ausbildung und Bildung zu tun. Jenny, wo hast du Grenzen erlebt von der Interprofessionalität? Wenn sagen wir, heute ist es jetzt einfach nicht gelungen. Und an was liegt das?
Ich glaube, ein Teil ist tatsächlich eben, wenn man einfach komplett verschiedene Blickwinkel hat auf das und so ein bisschen ein Gartenhaken denken. Das ist ja ein Stück weit geschützt, denke ich vielleicht auch. Eben, man hat wie so seinen Blick drauf und muss auch ganz viel anderes immer noch im Kopf haben. Und aber einfach, wenn man wie so die Arbeit, eben die Wertschätzung, wenn die wie so fehlt, oder so das Verständnis dafür, was die anderen machen. Und dass eigentlich beides gut ist und eben verschiedene Sichtweisen. Wir arbeiten viel auch noch am Anfang. In den ersten paar Wochen oder Monaten sehr funktionell. Ich sage jetzt mal klassisch, wären das so die Arbeitsblätter, die man sich vielleicht vorstellt, während es eben in der Pflege sehr praxisnah schon ist. Oder? Und wenn wir dann völlig aneinander vorbeischaffen, weil wir einfach zwar gleich Person vor Augen haben, aber einfach die Schwerpunkte anders setzen, weil ich das nicht verstehen kann. Dann ist es halt manchmal schon so in der Umsetzung, eben, wenn wir jetzt gerne wollen, dass man das hier mittrainiert. Wir haben zum Beispiel, dass wir eine fixe Begrüßungsfloskel oder so mal festlegen, wenn wirklich alles ganz schwierig ist und versuchen, alle, dass alle das so sagen und die anderen haben das einfach beim x-ten Mal vielleicht noch nicht gesehen, als wir das neu mal ein bisschen hergeschrieben haben. Dass das einfach so Sachen sind, wirklich eben über die Kommunikation und die sonstige Zusammenarbeit, die vor allem eben an Kommunikation bei uns scheitert. Dass man einfach nicht vom Gleichen oder nicht gleich darüber redet. So. Mhm. Und Zeit zum Sachen einlesen und Informationen weitergeben.
Ich glaube, das liegt zum Teil auch an den jeweiligen Arbeitsorganisationen. Also wenn ihr jetzt, hier sage ich jetzt als Anführungszeichen, als Logopädinnen, ihr habt eure Zeit, 30 Minuten, 45 Minuten, 60 Minuten, wie auch immer. Und dann ist das, hat es einen Anfang und ein Ende. Und bei uns ist das ja eben gerade komplett anders. Wir haben einfach verschiedene Personen, die wir betreuen, pflegen müssen. Und das ist von der Arbeitsorganisation ja ganz anders. Also ihr trefft uns in ganz anderen Situationen an, als wenn wir sitzen ja nicht da und warten jetzt, bis jetzt wir die Information, sondern wir sind ja immer rausgerissen aus einer Situation häufig oder bekommen dann noch eine zusätzliche Information. Und ich glaube, das allein finde ich schon interessant, sich mal anzuschauen, was wir mal gemacht haben oder was wir auch immer wieder auch überlegen, ob es nicht gut ist, wenn man einen Rollentausch mal macht, dass es mal eine Zeit gibt, wo Logopädin, Ergo, Physio mal in der Pflege einen Einsatz hat und umgekehrt eben auch mitläuft, mitschaut, wie funktioniert denn das in den anderen Bereichen. Wir versuchen das zum Teil ganz sporadisch auch mal umzusetzen, aber da hat es sicherlich noch Luft nach oben für so ein Programm.
Ganz, ganz tolle und wertvolle Inputs, die wir da kriegen. Ich möchte alle motivieren, die das hören, sich einmal die Rolle zu wechseln und auch an dem Arbeitsort, wo sie gerade tätig sind, wirklich das Bewusstsein zu schaffen. Und ich glaube, das schafft man wirklich nur, wenn man sich Zeit nimmt, in die andere Rolle hineinzugehen und Erfahrungen sammeln. Jetzt haben wir vor allem so ein bisschen vom Akutbereich, aber auch von der Rehabilitation geredet. Jenny, du als Expertin von der logopädischen Seite her, ein Mensch mit Aphasie, wie lange macht man Therapie? Also kann man das überhaupt sagen?
Also ich kann jetzt nur von mir und von den Leuten, die ich betreue, konkret sagen, und dort ist es ganz unterschiedlich. Es kommt natürlich darauf an, wie der Verlauf ist. Es gibt auch Leute, die treten aus der Reha aus und dann können wir sagen, die brauchen eigentlich keine Logopädie mehr. Vielleicht geben wir ihnen noch Adressen mit, falls doch noch irgendetwas wäre. Und es gibt wirklich Leute, die habe ich jahrelang betreut, schon fast. Dort kommt es darauf an, was wollen natürlich die Betroffenen selber. Wie lange haben sie Ziel, was sie daran arbeiten? Ich finde, es ist immer das Wichtigste, dass die Leute mir auch vermitteln können, an was sie arbeiten wollen, wenn sie zurück im Alltag sind. Und wenn sie natürlich sagen, für sie stimmt das so, oder sie sind vielleicht manchmal schon ein bisschen therapiemüde, das gibt es manchmal schon, dann finde ich auch, kann man mal Pause machen und schauen, was braucht es noch. Vielleicht später, oder kann man immer noch wieder über eine neue Verordnung Logopädie starten, allenfalls. Und dann gibt es aber noch die andere Variante, dass irgendwann einfach die Krankenkassen auch sagen, aus ihrer Sicht rendiert es nicht mehr. Und dann kommt es natürlich sehr darauf an, wie wir dann noch argumentieren können, was wir noch ansetzen können, wo wir noch Fortschritte sehen, ob wir dann noch Verlängerungen bekommen. Aber jetzt, wie lange das geht, ist wirklich sehr unterschiedlich.
Aber du hast auch gesagt, es kann manchmal ein jahrelanger Prozess sein.
Genau.
Ja. Ihr habt auch chronische Patienten und Patientinnen, die ihr betreut. Was ist deine Erfahrung, Stefan? Siehst du manchmal Patienten, wiederholt, wo du denkst, ui, der hat jetzt aber nochmal Fortschritt gemacht, oder sind Rückschritte zu beobachten? Wie erlebst du das in deinem Alltag?
Also ja, ich sehe immer wieder auch Patientinnen und Patienten wieder bei uns in der Klinik, die dann im ambulanten Setting sind. Und wenn ich sie aus dem stationären Setting kenne, weil ich ja schon 20 Jahre jetzt im Rehab arbeite, dann versuche ich auch immer wieder Kontakt aufzunehmen. Und es ist schon so, dass es, wenn die Aphasie natürlich schon sehr lange besteht, dann merke ich jetzt, dass große Veränderungen habe ich eher selten, ist eher selten der Fall. Aber es gibt kleine Veränderungen, dass auf einmal ein Wort neu ist. Das ist mir jetzt letzte Woche auch wieder aufgefallen. Ich habe einen Patienten bei uns begrüßt, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Und auf einmal kommt er mit einem, ich weiß das Wort nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, es ging bei der Begrüßung war es ein neues Wort. Und auf einmal war das komplett neu. Und das hat mich so überrascht, weil ich das vorher noch nie gehört habe. Und ja, das freut mich natürlich in dem Moment. Und ich glaube, ihn hat es auch gefreut, dass jetzt auf einmal dieses Wort neu kommt. Also das sind Kleinigkeiten, die man, oder vermeintlich Kleinigkeiten, die man dann erkennt, wieder hört. Und in dem Rahmen könnte ich vielleicht noch auf das Aphasie-Intensivprogramm bei uns eingehen. Das ist jetzt was, was wir jetzt schon zweimal durchgeführt haben, auf der Grundlage, dass höherfrequente Logopädie bzw. Therapie am Stück wirksam ist. Das wurde, wie gesagt, zweimal durchgeführt mit einer kleinen Gruppe von Patientinnen und Patienten über circa 6 Wochen auf einer Abteilung. Das heißt, sie sind in einer Gruppe da für 6 bis 8 Wochen in den gleichen Zimmern, haben intensive Einzel- und Gruppentherapie, also Logopädie und ein Eigentrainingsprogramm. Und da ist die Voraussetzung, dass die Motivation natürlich sehr hoch ist von den betroffenen Personen. Das wird in einem Vorgespräch abgeklärt mit den Angehörigen. Es sollte ein Aufgabenverständnis vorhanden sein. Patientinnen sollten sich weitgehend selbstständig versorgen können. Und was wir gesehen haben nach dieser zweimaligen Durchführung mit den jeweilig Kleingruppen, dass die Alltagskommunikation sich verbesserte, auch bei langjährig bestehender Aphasie. Und ja, dabei Interesse gerne ans Reha Basel, an die Logopädieabteilung wenden. Da gibt es genaue Auskünfte noch dazu und vielleicht auch das Interesse von Menschen mit Aphasie und den Angehörigen, sich da anzumelden oder sich da einzuklinken.
Viel Erfolg bei dem spannenden Projekt. Ich glaube, das sind genau so Angebote, die wir brauchen in der Schweiz. Wir haben über 3'000 betroffene Menschen. Das ist auf der Aphasie-Swiss-Seite so nachzulesen. Und ich glaube, wirklich auch für chronisch betroffene Leute unglaublich wichtig, dass man gezielt weiterschafft und auch dort, mit Forschung kann nachweisen, dass das auch etwas bringt. Und vor allem, ja, wie du gesagt hast, ein neues Wort scheint manchmal etwas Kleines zu sein und kann doch wahnsinnig wertvoll sein für die einzelnen Menschen. Ganz ein tolles Projekt. Jenny, was würdest du so zum Abschluss dir wünschen für den Umgang mit Menschen mit Aphasie? So ganz eine offene, ganz eine schwierige Frage, so ganz kurz gesagt, was würdest du dir wünschen für Menschen mit Aphasie?
Ich glaube tatsächlich vor allem Zeit, dass man sich Zeit kann nehmen für diese Leute und dass sie sich auch getrauen, die Zeit allenfalls einzufordern. Das eine, weil Kommunikation ist einfach so von dem abhängig, es geht so viel besser. Und zum anderen einfach auch das Verständnis oder so etwas öffnen. Eben, ich habe jetzt viel über die Sprache und die Sprachtherapie geredet, aber dass Kommunikation einfach so viel mehr ist als nur Sprache. Und dass man eben auch beispielsweise in so einem Gruppensetting bei chronischen Aphasikern auch kann sehr viel von anderen profitieren, dass die Leute auch wissen, dass sie nicht allein sind und vielleicht können anderen auch abschauen können. Genau, einfach so ein bisschen das Verständnis für das Ganze und so einen offenen Blick zu behalten.
Ich hoffe, dass wir mit dieser Podcast-Reihe können für das Verständnis ein bisschen positiv wirken, dass das Verständnis für Menschen, die einfach sie haben, gestärkt wird, dass man motiviert wird, weiter an der sprachlich-kognitiven Struktur zu arbeiten. Und ja, ich glaube, dass Logopädinnen da einen ganz wertvollen Beitrag auch leisten. Stefan Behr, du bist so lange im Gesundheitswesen tätig. Du hast eine ganz grosse Palette an Weiterbildungen und Fachwissen. Was ist dein Statement so zum Schluss? Aphasie in der Professionalität. Was kannst und möchtest du uns noch mit auf den Weg geben?
Wo fange ich da an?
Ja.
Also ich denke, was sicherlich wichtig ist, dass es gerade auch im Pflegebereich, es wäre natürlich toll, wenn sich viele für den Bereich der Neurorehabilitation interessieren, weil es nach wie vor noch so ist, dass es ein Bereich ist, der, wo wir natürlich auch Personal brauchen, wo immer wieder auch vielleicht auch nicht so ganz klar ist, was ist denn da der Inhalt, was muss ich denn da machen, ist es mir vielleicht auch zu viel, ist es zu überfordernd, ist es zu schwierig, und da wünsche ich mir natürlich auch für die Menschen mit Aphasie, dass es genügend Pflegepersonen gibt, die sie in der ganz wichtigen Phase ihrer Erkrankung, in ihrem Prozess unterstützen können. Also ich glaube, da Werbung für die Pflege sozusagen in diesem Bereich der Medizin zu arbeiten. Und das andere, denke ich, oder ein anderer Punkt wäre für mich, dass man das auch schafft, vielleicht in der Rehabilitation nicht nur an die Aphasie zu denken, sondern die steht ja meistens nicht isoliert da, sondern es sind ja so viele verschiedene andere Themen auch noch vordergründig und die versucht auch zu fördern und darüber das Selbstwertgefühl der Menschen mit Aphasie zu steigern. Das merke ich in meiner langen Erfahrung jetzt, wenn man es schafft, die Unabhängigkeit zu fördern, auch wenn es mit der Sprache vielleicht nicht so funktioniert, ist trotzdem die Lebensqualität wird dadurch erhöht. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Teil, den man mitnehmen muss, den ich mir auch für Menschen mit Aphasie wünsche, dass sie ein Angebot haben, wo ihre generelle Unabhängigkeit gefördert wird, weil das natürlich auch hilft im Alltag und ihnen dann auch in der Kommunikation hilft, vor allem wenn sie nicht mehr so viel auf Hilfe dann angewiesen sein müssen durch die Förderung der Unabhängigkeit. Also wie den gesamten Blick zu öffnen für die gesamten Problematiken, Schwierigkeiten, die da sind und auch für die Familie, die da ist, dass man die nicht vergisst.
Yeah. Ich merke, ich könnte mit euch noch Stunden reden. Ich finde es so ein wichtiges und ein spannendes Thema. Und wir haben da wirklich ganz erfahrene Leute, die Auskunft geben können. Ich danke euch vielmals für eure Zeit, die ihr euch genommen habt, um ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, ein bisschen Wissen in die Öffentlichkeit zu tragen. Ganz ein herzliches Dankeschön. Wenn euch das Interesse an Aphasie und Interprofessionalität noch ein bisschen geweckt worden ist, möchte ich gerne auf die anderen Podcasts auch verweisen. Das Gespräch mit dem Professor Susanne Wegener und mit dem Betroffenen, mit dem Urs-Peter Michel und seiner Frau, der Verena. Danke vielmals fürs Zuhören und ja, viel Erfolg bei eurer so wichtigen klinischen Tätigkeit. Der Podcast ist in Zusammenarbeit von der Schweizerischen Neurologischen Gesellschaft entstanden.